So, die rote Lampe brennt. Herzlich willkommen zu Frei von Grobschräg, Episode 28. Hallo Jörg.
Grüß Gott, auch von meiner Seite.
Du, was hast du gemacht im kleinen Sommerloch?
Hier ist echt, du hast es richtig ausgedrückt. Ich würde es auch mal als Sendepause bezeichnen, die letzten 5 Wochen. Wir haben uns ja schon ewig nicht mehr gehört. Die letzte Folge, Episode 27, ja, ist schon eine Weile her. Was haben wir gemacht? Geschwitzt haben wir. Geschwitzt im Urlaub, klar, Pfingstferien waren auch und Schulferien.
Nur in deinem Bundesland. Nur in deinem Bundesland.
In Baden-Württemberg, klar, die Schulferien haben wir schon genossen, das gebe ich schon zu. Und dann ist so eine Pause, so eine Sendepause auch relativ schnell wieder durch. Und jetzt legt man wieder los. Mit tollen Gästen, mit tollen Themen. Weil, Dietmar, im Juni war ja nicht nur überall Ferien, da gab es ja auch tolle Talkshows, es gab tolle Verlautbarungen, es gab tolle auch Veranstaltungen im Juni. Und da würde ich gerne mit dir heute so ein bisschen drüber reden, was denn in dieser Sommerlochphase, nennen wir es mal, so alles abging.
Da bin ich gerne dabei. Lass mich aber noch sagen, dass wir die 27 zu deinem jährlich erscheinenden Kompendium Integrale Planung gemacht haben und ich das sehr abgefeiert habe, wie wichtig dir das Thema ist und wie du da gebrannt hast für die Themen. Und jeder, der da noch nicht reingehört hat, sollte erst da reinhören und sich anschließend das Heft zur Hand nehmen und da mal nachblättern, warum der Jörg so begeistert war.
Ja, also vielen Dank für den Hinweis. Ist wirklich ein Kraftakt. Ich habe es damals auch betont, ist viel Arbeit, aber es lohnt sich. Und das Tolle, vielleicht um nochmal einen Gedanken aufzugreifen für die Edition Integrale Planung, das Tolle daran ist, dass diese Inhalte nicht nach 14 Tagen oder hier 5 Wochen Sendepause irgendwo durch sind oder veraltet sind. Ganz im Gegenteil, die sind jetzt in der Nachgang betrachtet aktueller denn je. Weil gerade im Juni haben wir ja von unserer Lieblingsbauministerin Verena Huberts einiges gehört. Nicht nur bei Markus Lanz und bei den Talkshows, sondern auch ganz konkret zum Thema Bauturbo und 100-Tage-Gesetz. Und das ist im Grunde genau die Thematik aufgreifen, die wir in der integralen Planung haben. Wir wollen da ja vernünftig bauen, nachhaltig bauen als Überschrift, schneller und so weiter. Und sie beschreibt als Bauturbo Änderung, Novellierung des Baugesetzbuches. Da will sie einfach voranpreschen. Es geht da ja vor allem, wenn ich es richtig verstanden habe, um Wohnbau in Städten, logischerweise, findet da statt. Es geht um Nachverdichtung, es geht um Aufstockungen, Nutzung von Hinterhöfen und so weiter. Und Dietmar, gib's zu, auch du hast hier und da mal ein bisschen geschmunzelt, ein bisschen gelacht, ne, über die Vorstellungen, die da aus dem Bauministerium in Berlin kommen an der Stelle.
Ja, also ich hoffe da einfach, dass sie da ihren Staatssekretären und Fachleuten im Ministerium, dass sie das dann sehr vereinfacht und sehr populär nach außen getragen hat. Sie ist ja auch ganz neu in dem Ministerium, weil da waren schon ein paar Sachen dabei, die man unter Fachleuten nicht so richtig ernst nehmen konnte.
Mach mal ein Beispiel, komm. Rück raus.
Also wir haben alle sehr abgefeiert, dass ihre Idee, die sie, ich weiß gar nicht, wo sie bei Lanz hat, sie es nicht geäußert, sie hat es irgendwo anders geäußert, Aufstockung von Supermärkten. Ihr wisst ja da draußen, ich habe eine Dachhistorie, viel Zeit meines Lebens auf dem Dach verbracht und jedem, dem ich das gesagt hat, hat einfach nur losgeschmunzelt bis losgelacht. Der klassische deutsche Supermarkt ist ein Leichtbaugebäude mit einem Stahltrapezdach und war nie dafür gedacht, aufgestockt zu werden und wird auch nie mit vernünftigem Aufwand aufstockbar sein. Ja. Ich weiß nicht, wo diese Ideen herkommen.
Ja, du hast es ja gerade gut gesagt. Es ist natürlich in solchen Talkshows und so Runden, man ist da vielleicht auch mal, wird auch gegrillt, in Anführungszeichen. Man wird mit Fragen überhäuft. Da wird natürlich auch einfach kommuniziert. Wie das am Ende aussieht, können wir heute nicht sagen. Die Novelle des Baugesetzbuches, so wie sich da die Leute das vorstellen, ist ja noch gar nicht durch. Genauso der Gebäudetyp E, der da immer wieder herumgeistert, ist ja noch nicht in Form gegossen. Den kann man nirgends direkt nachlesen. Also insofern war das vielleicht einfach mal eine Metapher. Ein Beispiel. Cool. Aber ich finde auch, wenn ich an Supermärkte denke, die meisten haben mittlerweile photovoltaisch genutzte Dächer und so weiter. Also ob das jetzt das perfekte Beispiel war, um Wohnraum zu schaffen. Und darüber wollen wir reden. Wohnraum schaffen in Städten. Denn das ist nach wie vor ein Riesenthema, ein Riesenproblem. Ich habe
Lass mich noch auf das Dachding dann einen Deckel draufsetzen. Aufstockung von Wohngebäuden, da ist sicherlich Luft nach oben, also dass man auf dem Wohngebäude noch ein Stockwerk oder zwei draufsetzt. Aber die ganze deutsche Industrielandschaft ist komplett nicht dafür gemacht, dass sie aufgestockt wird. Weil wenn wir vom Supermarkt weggehen, kommen wir zu den Industriehallen. Auf den Industriehallen ist sehr viel Technik mittlerweile installiert. Davon ab, dass sie auch alle in Leichtbauweise mit Stahltrapezblechen in der Regel ausgeführt sind. Diesen Gedanken, dass man demnächst auf Supermärkten oder auch auf irgendwelchen produzierenden Gewerbegebäuden irgendeine Art von Wohnlandschaft errichtet, die können wir einfach mal streichen. Ja. Und dann reden wir jetzt mal über den Wohnungsbau und was es da noch gibt. Aber wir wollen aber beim Thema Dach jetzt mal einen Strich drunter ziehen. Das wird nicht kommen.
Ja, wir kommen nachher aufs Dach, auf das Thema Aufstockung noch ein bisschen detaillierter. Aber das war ein wichtiger Einschub natürlich. Wir reden hier über den Wohnbau, Wohnungsbau in Städten, auf bestehendem Wohnbau in Wohngebieten. Und du sprichst da auch eins an, Industriegebiete und Wohnungen, das widerspricht sich. Das widerspricht sich schon an Schallschutzthematiken und so weiter. Ich glaube wirklich, dass wir da nicht drüber reden müssen. Aber da hatte ich gerade Luft
ausgeholt. Wir nicht, aber Sie, ne? Und deswegen mussten wir da kurz mal einen Stecker ziehen.
Wir stellen das hier richtig, ne? Weil frei von Grobstrick. Definitiv in beratender Funktion für das Bundesministerium für Bau, Wohnen und Stadtentwicklung. Genau. Nein, aber die Zahlen, die es da gibt zum Thema Wohnungsbedarf in Deutschland, die sind extrem. Und immer wieder fällt einem da ein kalter Schauer den Rücken runter, wenn man das so liest. Ich habe die Zahlen gemopst, in Anführungszeichen, die ich jetzt gleich mal vorlese, von einem tollen Veranstaltungsformat, was Ende Juni stattfand in Berlin. Das heißt Neues Bauen 80 Sekunden. Da hat mich die Firma FIGA genauer draufgebracht. Und dieses Veranstaltungsformat, dieser Summit, der sich im Grunde um den Wohnungsbau kümmert, wo tolle Referenten und so weiter, tolle Partner sich treffen, um nicht nur zu philosophieren, sondern auch konkreter Handlungen zu entwickeln. Da habe ich diese Daten her und sage und schreibe, in Berlin werden jährlich, also nicht gesamt, sondern einfach jedes Jahr über 30.000 Wohnungen neu gebraucht. In Hamburg sind es 12.000. In München fast 9.000 und in Köln über 7.000 Wohnungen pro Jahr. Das sind jetzt nur die Millionenstädte in Deutschland. Darunter geht es natürlich fröhlich weiter. Das sind aufsummiert enorme Zahlen. Und das sind eben urbane Räume, die ja nicht unendlich in die Breite wachsen können in Deutschland, sondern da muss man Lösungen suchen, den vorhandenen Raum besser zu nutzen. Das ist das eigentliche Thema dieses Bauturbos, dieses 100-Tage-Gesetzes, Nachverdichtung. Und bei der Nachverdichtung, man kann sich das vorstellen, was da passieren soll, aber nochmal integrale Planung als Stichwort, da kann man auch fragen, natürlich, ist das gesund? Ist das gut in Zeiten des Klimawandels natürlich noch stärker zu konzentrieren, noch stärker zu verdichten und noch mehr zu versiegeln? Denn ein paar Wochen später, wir hatten die erste starke Hitzewelle jetzt erlebt, kam das Thema Klima- und Hitzeinseln wieder in den Städten auf. Und da hat Frau Huberts dann wieder gesagt, ja, wir müssen die Städte natürlich dem Klimawandel anpassen. Wir müssen sie fit machen für die Zukunft. Mehr Grün, mehr Schatten, kühlere Ecken und so weiter. Ja, das widerspricht sich dann halt mit dem Thema Nachverdichtung. Sorry, dass ich jetzt das so ein bisschen zusammenführe.
Nee, das ist einfach so. Das ist einfach so. Da werden Sachen gedroppt, die, wenn man sie mal in einem Satz ausspricht, wie du das machst, einfach vorne und hinten nicht zusammenpassen. Das ist leider im Moment so.
Ja. Nur, Dietmar, wie lösen wir das Dilemma auf? Am Ende ist ja beides richtig. Wir müssen Wohnraum schaffen, die Zahlen sprechen Bände. Zum anderen haben wir Riesenprobleme, wenn wir jetzt so eine 5-6-tägige Hitzewelle haben mit annähernd 40 Grad. Nachts gibt's keine Auskühlung, die Tropennächte. Alle kennen die Zahlen vom Herrn Terli von der Wettershow. Es ist immer häufiger, immer länger und so weiter, immer früher, die ganze Thematik. Also wie kriegen wir das aufgelöst? Und ich glaube und behaupte einfach mal wieder, da kann unsere Branche, die technische Gebäudeausrüstung, helfen. Die hellere Gebäudefassade alleine wird es nicht richten. Aber natürlich eine Technik, ne? Eine intelligente Klimatisierung. Da muss man, glaube ich, drauf Wert legen, auch wenn wir über diese Nachverdichtung reden. Aber ganz unproblematisch finde ich es generell nicht.
Die Nachverdichtung ist erstmal auch ein riesiges soziales und emotionales Problem für die Leute, weil keiner möchte, dass der Innenhof zusätzlich bebaut wird. Keiner möchte, dass zwischen zwei Gebäuderiegeln noch ein dritter gestellt wird. Das sind alles Sachen, die du, wenn du ein bisschen den Lokalteil liest und siehst dann, dass irgendwelche Wohnungsbaugesellschaften, die wirklich mehrere Gebäude besitzen und sie sagen, wir setzen noch eins dazwischen, oder ich rede jetzt wirklich nicht von der Innenhofbebauung, sondern dass man auf freier Fläche zwischen zwei Gebäuden noch ein drittes errichtet. Das Erste, was passiert ist, dass die Leute sich mit Händen und Füßen dagegen wehren. Das ist mal die Eins. Ja, die Zwei ist dann, das, was du alles gesagt hast, Klimathematik ist ein Riesenthema, dass wir damit den Städten überhaupt nicht gut tun. Ne? Da müssen einfach deutlich intelligentere Lösungen her.
Ja, ja. Und ne, nur, wie sehen die aus? Ne? Das ist dann eben eine Frage.
Ja, mach ich dir auch einen Vorschlag. Ja. Sorry,
ich zieh's. Hau raus.
Ich erinnere nur, dass der Redeanteil in 27 integrale Planung von Herrn Gamperling überragend war. Nein, Spaß beiseite. Wir haben jetzt gerade in Trier einen Kaufhof, einen leerstehenden Kaufhof an einen Investor verkauft, der da Wohnungen bauen wird. Und da finde ich, da wird die Nachverdichtung kriegt da einen interessanten Aspekt. Weil da wird halt nicht in das Gefüge eingegriffen, indem man praktisch freie Flächen, die wir ja auch für die Klimatisierung der Städte brauchen, werden zugemacht, sondern wir haben praktisch eine definierte Kubatur eines Gebäudes und wir nehmen das jetzt aus der Nutzung raus und wandeln es um in eine Wohnnutzung und in so ein, also ich fand jetzt die Schätzung meiner Tageszeitung sehr optimistisch, aber ich gehe davon aus, dass man in so einen Kaufhof durchaus 100 Wohneinheiten reinkriegt.
Ja, man muss eine natürlich, Wohneinheit hat 75 Quadratmeter.
Ja, so man muss aber natürlich, weil diese Gebäude das nicht hergeben, also wegen ihrer Tiefe nicht hergeben, dass man das komplett nutzt, muss man da einen Innenhof oder irgendetwas konstruieren, damit du halt mit kürzeren Raumeinheiten halt eine Belichtung bekommst im Gebäude. Und deswegen musst du in der Mitte was rausnehmen. Aber ich halte das mal für sehr realistisch, dass man da durchaus in so einen 11.000 Quadratmeter Kaufhof um die 100 oder auch etwas mehr Wohneinheiten reinbekommt. Und das ist für mich eine intelligente Art der Nachverdichtung.
Kann ich nur recht geben. Und das betrifft ja auch die vor allem die Großstädte, die wachsenden Metropolen. Wir kennen alle die Bilder von Innenstädten, ne? Galeria, Kaufhof, Karstadt, you name it, die ganzen Modehäuser. Da gibt es ja ein handfestes Problem. Auch in kleineren Städten, in Mittelzentren haben wir das Problem ja. Ne? Da macht die Parfümerie zu, da macht das Reisebüro zu. Beispiele aus Winnenden, wo ich wohne. Da kannst du Wohnraum schaffen, ne? Definitiv. Oder der Handwerksbäcker, so leid es einem tut. Das ist aber auch thematisiert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, beim Thema 100-Tage-Gesetz und Bauturbo. Also dieses Thema Umwidmung. Was sind das für Flächen? Waren das Gewerbeflächen? Wollen wir umwidmen Wohnflächen? Auch da gibt es ja immer wieder Probleme und Bürokratie, könnte man es vielleicht auch nennen. da setzten die ja auch an. Muss man ja zur Ehrenrettung vielleicht auch sagen, dass es ja nicht nur um das Supermarktdach ging, sondern auch um solche Szenarien. Aber ich denke auch, Dietmar, da hast du einen guten Punkt angesprochen. Potenzial ist da. Und dieses Potenzial in Städten kann man auch beziffern. Das fand ich das ganz Spannende bei dem genannten Summit, Neues Bauen 80 Sekunden. Da gab es nämlich eine fröhliche Presseinfo dazu von einer Taskforce, die den Leuten gerne aufs Dach steigt, sage ich jetzt mal ganz blöd. Und die haben das untersuchen lassen von einem KI-Startup namens LeafTech. Sehe ich hier, genau, ein Technologieunternehmen. Das hat, halte ich fest, 22 Millionen Gebäude in Deutschland untersucht darauf, was man da tun könnte. Also es ging da explizit um die Aufstockung, ne, ums Dach. Und was stand hier drinne in der Presseinfo? Man könnte hier über solche Geschichten 270.000 neue Wohnungen schaffen. Nur durch den seriellen Außenaufbau bestehender Dachflächen. Das ist auch mal eine Hausnummer. Also neue Wohnungen gleichbedeutend mit Wohneinheiten. Die Zahl steigt, steht hier, wenn man die Wohneigentümergemeinschaften noch dazu addiert, das hast du ja gerade anklingen lassen, da gibt es natürlich die meisten Befindlichkeiten garantiert, dann steigt das ganze Potenzial auf über 400.000 Wohneinheiten in Deutschland. Was nicht betrachtet wurde, sind die Bürogebäude oder irgendwelche Firmengebäude. Man hat sich eben nur die bestehenden Wohngebäude angeguckt. Wer war da bei der Taskforce dabei? Das will ich auch nicht unerwähnt lassen, weil ich das ganz interessant finde für die weitere Diskussion. Velux hat das natürlich vorangetrieben. Man kann sich vorstellen, warum. Die wollen Dachflächenfenster verkaufen. Die Firma LeafTech, wie gesagt, hat das eruiert, die Zahlen. Und mit dabei bei dieser gegründeten Taskforce sind die Firma Schlüter Systems. Man kennt die so aus dem Bereich der Flächenheizung. Es ist dabei Rigips und Isova und, man höre und staune, Mitsubishi Electric. Das finde ich also eine spannende Mischung aus Bauphysik, aus Bauwerkstoffthemen und natürlich unsere, wir hatten es eingangs, technische Gebäudeausrüstung. Ich finde es immer schwierig und sehr blöd, wenn solche Aktionen ohne Beteiligung unserer einschlägig bekannten SAK-Unternehmen stattfinden. Da fehlt einfach was. Diese Geschichte finde ich schlüssig. Ich finde sie sauber eruiert, sauber beschrieben. Man kann es nachlesen. Es gibt da eine Studie dazu, diese Potenzialanalyse eben seitenweise beschrieben. Nur, wer macht da weiter, Dietmar? Ne? Man hat die Zahlen, man hat den Willen, ich sage jetzt mal aus der Industrie, die Produkte, die technischen Lösungen sind da. Wer wirft da jetzt den ersten Stein? Wer sagt, okay, ich gebe mein Häuschen, mein Reihenhäuschen, was weiß ich, in Heilbronn frei für so eine Aufstockung. Nochmal um eine Etage.
Ja, ich hatte es aber so verstanden, dass es auch stark so an Wohnungsbaugesellschaften geht, ne? Die dann auf größeren Komplexen halt noch eine Etage draufsetzen.
Ja, aber es ist auch privates Eigentum gemeint.
Da ist ja die Frage, wenn du, also aufs Einfamilienhäuschen, ich denke mal, da hat ja jeder die Fläche, die er braucht.
Ja, aber die Frage ist, setze ich noch einen drauf? Steigt mir einer aufs Dach?
Ja, wir steigen heute unseren Podcast-Hörern aufs Dach, aber ich glaube, dass der Aufwand im Einfamilienhausbereich, weil du musst ja dann auch eine neue Erschließung dieser Etage haben oder dann auch die Innenstruktur des Gebäudes komplett ändern, weil du willst ja dann zwei Wohneinheiten daraus bilden, nehme ich mal an. Das ist für mich sehr schwierig. Ich finde eigentlich, dass wenn du das überlegst, was du gerade gesagt hast, wirklich im Mehrfamilienwohnungsbau, da ist es ja so, dass ja die Infrastruktur weitestgehend vorhanden ist und wir dann im Prinzip erweitern. Ne? Also natürlich müssen da auch Gerätschaften getauscht werden, weil dann vielleicht die Heizleistung nicht mehr ausreicht oder andere Sachen müssen getauscht werden. Aber das ist für mich noch die einfachste vorstellbare Variante, einfach zu erweitern.
Sie grenzen es aber nicht genau ein oder definieren es. Es ist die Rede davon, es sind leicht zu erschließen. Das war das Thema. Es sind hier 77.000 Wohngebäude, die da relativ easy wohl erschlossen werden können oder Potenzial hergeben für diese Aufstockung. und Ausbauten auf dem Dach. Wie gesagt, 77.000 Wohngebäude, 270.000 Wohneinheiten dadurch. Und das Potenzial ist in Bayern am größten. Hamburg, Hessen, Baden-Württemberg. So. Da ist nicht die Rede von, oh, wir haben jetzt hier nur Mehrfamilienhäuser im Blick oder 4-5 Parteienhäuser. Es schließt alles mit ein.
Ja, ja.
Weiß ich nicht, wie sie das umsetzen wollen. Aber nochmal, die Frage ist ja, wie kommt da jetzt Kraft drauf? Warum sollte ich das tun? Mieteinnahmen oder werde ich gezwungen? Ist das vielleicht schon etwas, was im Hintergrund, ne, über dieses Bauturbo-Thema kommt, dass ein Eigentümer verpflichtet wird oder, ich sage jetzt mal ganz blöd, getrieben wird, hier nochmal aufzustocken, aus Gründen des Wohnraummangels? Das sind natürlich Szenarien, die man da möglicherweise rauslesen kann.
Glaubst du das echt? Weil ich meine, wir haben Eigentum verpflichtet, ne? Ist ja ein Satz, den du gerne verwendest und den ich ja auch absolut so sehe. Aber im Umkehrschluss ist ja auch wenig so geschützt wie die eigenen vier Wände. Mhm. Und die Vorstellung, dass du von jemand Externem dazu, wie auch immer, gezwungen wirst, deinen Wohnraum zu vergrößern, das kann ich mir, will ich mir auch noch im jetzigen Moment irgendwie gar nicht vorstellen.
Nee, ich auch nicht. Aber nochmal, wie kriegst du die Kraft auf die Straße? Das ist ja auch diese Frage gewesen bei diesem Summit, zu Recht. Wie wollen wir den Wohnraum?
Ne? Ich denke mal.
Alle 80 Sekunden eine Wohnung, das ist ja das Thema. Das ist die Überschrift dieses Summits, mal ganz vereinfacht. Mhm. Das ist der Bedarf. Und den musst du irgendwo abdecken, wenn du hier zurande kommen willst mit diesem großen, dieser sozialen Frage, heißt es ja auch immer, des 21. Jahrhunderts.
Ja, aber weißt du, soziale Frage interessiert ja die allermeisten überhaupt nicht. Das heißt, ich hau jetzt mal einen raus, dafür bin ich ja bekannt in diesem Podcast, da muss der erste... Ja, du auch, aber egal. Da muss der erste große Wohnungsbauer oder die erste große Genossenschaft, muss von mir aus sogar mit denen, die jetzt hier dieses Projekt entwickelt haben, muss das mal in einer Stadt umsetzen und dann muss das erfolgreich sein oder erfolgreich werden. Und dann wird es nicht lange dauern, bis die Wettbewerbswohnungsbaugesellschaft sagt, guck dir die an, die haben das schlau gemacht, das machen wir jetzt auch. Und dann ziehen vielleicht auch irgendwann noch die, was weiß ich, 6-Parteien-Häuschen, 4-Parteien-Häuschen und dann noch vielleicht so noch das Reihenhaus nach. Aber für mich ist da ganz klar gefordert, dass so ein Ding muss massentauglich sein und irgendeiner Wohnungsbaugesellschaft so gut gefallen, dass sie da in ein Pilotprojekt reingeht.
Und, das steht ja auch drin, es soll ja irgendwie auch seriell sein. Das Ganze muss und sollte so die Verlautbarung auch standardisiert daherkommen.
Da bin ich,
wie du gerade sagst, ne, multiplizieren kann und definitiv, das denke ich natürlich auch, Dietmar, irgendwo muss es Piloten geben, Referenzprojekte, Leuchttürmchen, wie auch immer, die man ja kennt beim modernen Bauen und dann wird eine Blaupause draus, die man kopieren könnte. Allein die Frage ist nochmal, wer macht da den ersten Schritt, wenn es Taskforce heißt, ne, du willst ja auch eine Kraft sein nach vorne, die das zeigt, dass es geht, da bin ich sehr, sehr gespannt. Weil das ist ja auch so ein Thema, Dietmar, es gibt so viele Leuchttürme, so viele Kooperationen, auch im Bereich intelligent wohnen, Smart Home, können wir gerne mal anders drüber streiten und sprechen. Da passiert niente, nichts. Da gibt es die Sonntagsreden, da gibt es die Ideen und dann passiert eben nichts. Warum? Weil da eben Eigentümer nicht immer sagen, ich gehe da mal in Risiko und habe die Spendierhosen an und gebe die Kosten frei. Ich glaube, das ist schon noch ein Thema zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Da bin ich gespannt, ob ein Bauturbo das auflösen kann, ob dann wirklich Kraft auf die Straße kommt. Ich würde es mir wünschen, nochmal, die Technik ist da, solche Kooperationen sind gut, das sind super Firmen dabei, die das auch können. Nur, wie kommt man da voran? Auch in der Umsetzung, wir können dann drüber reden, wer plant, projektiert das, wer führt es handwerklich aus, etc. Ich glaube, da ist noch ein ganz, ganz schöner Weg zu gehen. Von solchen Summits, von solchen Ideenschmieden herunter in die Breite. Wir versuchen das, das weißt du, über die integrale Planung seit mehr als 10 Jahren, auch in anderen Fachmagazinen, dieses Expertenwissen, dieses Elfenbeinturmwissen auch runterzubrechen auf die Straße. Ich glaube, da ist noch ein gutes Stück an Kommunikation auch drinne und nötig, damit es funktioniert. Allein die Idee macht es eben nicht.
Nee, ganz klar. Wie gesagt, da muss mindestens mal ein großer loslegen. Und um das nochmal auf eine andere Ebene zu bringen, ich kann dieses serielle Bauen als Allheilmittel, da wird es mir langsam auch schwer ums Herz, du.
Ehrlich?
Ich bin,
soll ich noch einen draufsetzen?
Nee, erst wenn ich jetzt hier mein Kummer losgeworden bin, dann kannst du mir noch einen nachtreten. Ich habe mit verschiedenen Unternehmen zu tun gehabt, die Modulgebäude in jeder Qualität und Größe anbieten. Wer mich kennt, weiß, von wem ich rede. Und ich bin ein großer Fan davon, wirklich. Mag das sehr. Ich finde es schlau, ist einfach schlau. Aber das hält ja nicht, also wenn wir Standards definieren oder auch seriell bauen wollen, wer einmal miterlebt hat, wie aufwendig das ist, auf ein Krankenhaus ein weiteres Geschoss aufzusetzen, wie viel Vorplanung da benötigt wird und wie viel Arbeit da auch ist, mit dann halt dort auch die Versorgungsleitung hinzubringen, die Statik vorzuberechnen, das alles auszutarieren. Also jeder, der so sagt, ja klar, dann machen wir halt, oder wie Verena das so schön gesagt hat, Verena Huberts, das wird seriell gebaut und dann werden die Wände da gesägt. Ja, da werden auch Wände sogar gesägt von mir aus. Aber der Prozess, auch im modularen, seriellen Bauen, ist steinig und aufwendig. Und das ist nicht so, dass wir überall irgendwo so ein Lego-Klotz drauf klacken und dann haben wir da ein Geschoss mehr. Also Leute, hört mir auf damit zu erzählen, dass das irgendwie jetzt der Turbo ist, dass jetzt die Wände mit dem Kran kommen. Nee.
Ja. Eben. Also das ist Anspruch und Wirklichkeit. Da sind wir, denke ich, einer Meinung. Es ist Potenzial da. Die Zahlen haben wir gerade gehört, diskutiert. Aber da ist ein großer Weg zu gehen. Industriepartnerschaften sind immer gut.
Ja,
nochmal natürlich. In die Praxis es zu bringen, gehört eben noch wer dazu? Das Handwerk, Dietmar. Ne? Ohne das wird es schwierig, auch wenn ein Roboter Wände sägen kann. Es ist einfach so. Aber zu dem Thema schneller werden, hat dieser Summit Neues Bauen 80 Sekunden auch noch was zutage gefördert, nämlich eine weitere Vereinbarung. Man höre und staune für den Gebäudetyp E. Ne? Und zwar gibt es ein neues Netzwerk zwischen unter anderem Goldbeck, Vonovia, Schüco und E.ON.
Was für eine geile Kombination.
Naja, hier in Bochum, ja, hättest du geraten, wo? In Bochum, natürlich. Mal geschwind ein erstes Wohngebäude entstehen soll, was dieses serielle Thema Gebäudetyp E, ich quäle dich jetzt mit dem Stichwort seriell nochmal, das Gebäudetyp E nach vorne bringen will, zeigen will, das geht. Ich sage natürlich, bei diesem Netzwerk fehlt mir irgendjemand aus der SHK-Landschaft oder aus der TGA. Habe ich dem der Info jetzt nicht entnommen, wo unsere Branche hier stattfindet beim Gebäudetyp E. Ich bin gespannt. Also, was da Thema ist und Tenor, man wartet nicht auf die Politik oder auf ein Baugesetzbuch oder was weiß ich, sondern man prescht voran, man macht. So, um Nachahmer zu finden, um das Thema bezahlbares Wohnen, so ist natürlich der Titel, voranzubringen. Finde ich aber eine interessante Randnotiz an der Stelle. Deswegen sage ich es, dass man überhaupt nicht, auf gut Deutsch, keine Böcke drauf hat, in irgendwelche Verfahren gesetzgeberisch reinzukommen, sondern man will jetzt nach vorne. Die Allianz ist schon auch vom Feinsten definitiv. Da kann man natürlich als Journalist auch die eine oder andere Frage dazu stellen, ob das komplett ist, ob das vielleicht auch eine gesunde Kooperation ist. Wir sind gespannt, aber nochmal, auch da Lippenbekenntnisse. Es werden neue Netzwerke gemacht. Wir sind gespannt, was da praktisch übrig bleibt. Ich wiederhole mich in Sachen integrale Planung. Wir haben im letzten Heft im letzten oder im aktuellen Magazin gezeigt, wie es geht. Auch da praktische Beispiele genannt, aber eben deutlich kompletter. Auch mit der planenden Riege, mit dem Handwerk, mit dem Betreiber. Also integral eben das Ganze gedacht. Und das finde ich an der Stelle wichtig. Industrieallianzen allen Ehren, aber es gehört im Bauen in diesem Wirtschaftsbereich einfach mehr dazu, dass der Wirtschaftsbereich Bauen und auch Wohnbau vor allen Dingen Potenzial hat, ist, glaube ich, auch aller Welt bekannt. Da hat übrigens diese tolle Veranstaltung Neues Bauen auch einiges dazu gezeigt mit einer Studie von Herrn Rürup und anderen, welche wirtschaftlichen Dimensionen da dahinter stehen. Also welches Wachstum auch wirtschaftlicher Natur durch Wohnungsbau angereizt werden kann. Aber nochmal, da gehört Architekturbüro dazu, da gehört Planungsbüro dazu und viele, viele fleißige Hände. Das geht mir hier und da immer unter. Du weißt, da werde ich nicht müde zu betonen, wie wichtig auch unser ausführendes Handwerk an der Stelle ist, wenn man hier schneller bauen will und effektiver werden will.
Also erstmal möchte ich kurz anmerken, dass das ja komplett das stützt, was ich eben gesagt habe. Weil wenn wir Vonovia haben, haben wir die Wohnungsbaugesellschaft. Und wenn wir Goldbeck haben, haben wir einen, der weiß, wie man es draufsetzt oder wie man Gebäude errichtet. Und genau die Preschen da vorne, die werden vielleicht das so spannend machen, dass andere folgen wollen. Das wird der Weg sein. Und dann wird sich das vielleicht entwickeln. Und dein Punkt mit dem fehlenden Architekten und dem fehlenden Handwerk, da finde ich das fehlende Handwerk finde ich noch gravierender als den Architekten. Also verzeiht's mir, Jungs, Goldbeck hat eigene Architekten, vielleicht nicht die.
Logisch.
Ja, aber bevor ich mich jetzt hier im Kopf und Kram rege, mir geht's wirklich um den einen Aspekt, und zwar, dass man oft vergisst, dass auch im Handwerk Innovation ist. Also jeder gute Handwerksbetrieb ist ja auch daran interessiert, eine Montage oder Installation schnell durchzuführen, sauber durchzuführen. Und da ist ja ein großes Innovationspotenzial, was die Unternehmen alle nicht heben, wenn sie sich nicht auch Handwerker mit ins Team nehmen, die ihnen nämlich genau sagen, das ist schön, dass du ein Produkt hast, was man schnell verarbeiten kann. Aber wir brauchen auch die richtigen Leute mit dem Know-how, die das dann verarbeiten. Das heißt, wie gesagt, man darf die Innovationskraft des Handwerks bei der Montage und Installation von Bauprodukten nicht unterschätzen.
Und definitiv.
Ja, ich lege ja noch einen drauf auf deins. Die fehlen mir auch. Man verschenkt Potenzial, wenn man das Handwerk nicht in solche Prozesse mit reinnimmt.
Was hältst du von der Idee, jetzt haue ich auch einen raus, das mit Marco Meyer mal zu besprechen?
Auf jeden Fall. Das ist eine
spontane Idee.
Ja, sehr geil. Sagen.
Also
ja, natürlich.
Diese Innovationen, diese nicht nur Produkte, die wir auf der ISH gesehen haben, sondern auch gerade solche Taskforces. Übrigens, es gab ja auf der ISH die Gründung Taskforce Gebäudetechnik. Steiler Vorschlag auch da, vielleicht die beiden Taskforce zusammen, ne? Das wird dann noch schöner. Dann können die sich mal auch im Handwerk austauschen. Nein, aber wenn wir mit dem Marco Meyer das besprechen, Innovationen, die es vielfältig gibt, wie kommen die wirklich in den Markt? Wo ist vielleicht das Hindernis da? Also aus seiner Sicht, wo fehlt noch was an Kommunikation? Oder warum kommen Innovationen schwer in den Markt oder als Außenstehender gesprochen, immer schwerer. Das wäre doch mal eine Idee, vielleicht für den August. So jetzt mal ins Unreine gesprochen. Naja, wir werden sehen.
Und das ist auf jeden Fall total spannend, ohne ihm da jetzt vorzugreifen, weil natürlich hat das Handwerk auch nur Interesse daran, mit Produkten zu arbeiten, die sich gut verarbeiten lassen, die durchdacht sind und natürlich auch die entsprechende Performance bringen. Und Innovation alleine reicht da nicht, ne? Aber das wird uns der Marco viel besser erzählen als wir.
Ja, vielleicht auch anhand von ein paar Beispielen. Wir können da ja diese klassische Aufstockung mal als Anfangspunkt nehmen, aber auch vielleicht die ein oder andere Innovation aus der Wärmepumpenbranche mal mit ihm besprechen, die es da gibt. Also Ideen, ne, haben wir da sicherlich. Könnten wir machen. Dietmar, das notieren wir mal für den August, für unsere August-Episode. für die Episode 30 dann, ne?
Wenn ich auf jeden rechne. Fall, ja. Dann lass uns doch noch darauf hinweisen, wenn du mir nicht reingritschen willst, weil du noch ein spannendes Thema hast, lass uns drauf.
Nee, wir haben genug gelästert, glaube ich jetzt.
Frau Huberts hat ihren Wahlkreis in Trier. Ich hoffe, dass ich dann kein Trier-Verbot bekomme die nächsten Tage. In 14 Tagen haben wir einen ganz, ganz fantastischen Gast,
ja,
den du schon sehr lange kennst und ich seit dem Mittagessen davor. Und ich muss ohne Quatsch sagen, das Gespräch hat so eine Wendung genommen und war so auch ein Stück ergreifend am Schluss für mich, dass ich nur sagen kann, Leute, freut euch auf unseren nächsten Gast.
Genau, auf die Episode 29, die da am 21. Juli schon erscheinen tut.
So sieht's mal aus.
Und auf Episode 30 haben wir schon viel angekündigt. Müssen wir durchziehen, habe ich Bock drauf. Und dann gibt's, kann ich auch schon spoilern, Mitte August, also am 18. August auch schon einen tollen Gast. Mehr verraten wir da aber nicht.
Premierengast, weil so einen Gast hatten wir noch nie.
Das stimmt. Das können wir jedes Mal behaupten.
Aber hier stimmt es ausnahmsweise mal.
Stimmt's.
Ausnahmsweise mal.
Da werdet ihr aber noch mehr hören, wenn wir dann im August sind. Jetzt ist erstmal Juli. Es ist heiß. Ich bin froh, dass ich nicht in einem nachverdichteten, aufgestockten, wie auch immer, ausgebauten Gebäude wohne, sondern ja, Luft und ein bisschen Platz um mich herum habe. Das ist im Hochsommer kriegsentscheidend. Das vielleicht als Denkanstoß an der Stelle auch nach Berlin geschickt. Ja, Dietmar, ich bin mit meinem Latein am Ende für heute.
Dann sagen wir noch, wenn jemand anderer Meinung ist oder vielleicht sogar unserer Meinung, dann ja, lasst es uns einfach wissen auf den üblichen Kanälen. Das ist ein Thema, was uns sicherlich, also erstens die nächsten Jahrzehnte begleitet und dass wir wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal irgendwie angesprochen haben. Da ist ja auch sehr viel Bewegung drin.
Ja, ganz genau. Wir haben Widersprüche versucht, ein bisschen darzustellen. Aber wie du sagst, Lob und Kritik, auch an der Stelle vielleicht auch gerne Kritik an unseren Thesen. Her damit.
Ihr Lieben, dann war das Frei von Grobstrick, Episode 28. Mit Jörg Gamperling und Dietmar Bleck im Auftrag des Heizungsjournal Verlags. Postproduktion Stefan Winter für Media Winter in Berlin. Idee und Realisation Blackworks, Dietmar Bleck. Und lieber Jörg, ich danke dir für den angeregten Austausch mit dir. Und du hast gemerkt, so Dächer, und das ist so ein Thema, da werde ich schnell hitzig. Da springe ich dir auch mal ins Wort.
Dächer Dietmar, das
Dächer,
passt.
Der Dächer Dietmar, genau. Das wird nicht der Titel, macht euch keine Sorge. Nein. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit und wir hören uns in 14 Tagen mit einem fantastischen Gast.
Ganz genau. Bis bald. Dankeschön. Tschüss.
Tschüss, Jörg.